Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Christine Faber.
Dieses Bild, was ihr dort seht, ist tatsächlich im Iran entstanden. Viele Menschen haben sich heimlich taufen lassen. Nun fragt man sich, wie kommen sie denn dazu, überhaupt über Jesus zu erfahren? Dort gibt es ja keine Evangelisten, Bibeln kann man auch nicht im Bücherladen kaufen. Wie geht denn das dort? Und das Erstaunliche ist, und das betrifft nicht nur den Iran, den aber ganz besonders, aber auch viele andere Länder im Nahen Osten und auch in Nordafrika, dass Gott keine Grenzen kennt, wo Menschen Grenzen setzen. Das Erstaunliche ist, dass gerade im Iran viele Menschen von Jesus Christus träumen. Sie haben nicht die Möglichkeit, einem Evangelisten oder einer Predigt zuzuhören. Und das ist so stark, dass sie von ihm träumen, dass sie sogar dass sie untereinander sich fragen, hast du auch von dem weißen Mann geträumt? Das heißt so der weiße Mann. Und wenn ihr iranische Christen kennt, fragt sie mal, ob sie jemanden kennen, der von Jesus geträumt hat. Es gibt so viele, die von ihm träumen. Ihr werdet davon mitbekommen, dass das gerade so geschehen ist. Aber das passiert überhaupt im Nahen Osten. Auch Menschen, die eine Pilgerreise nach Mekka unternehmen, träumen, wenn sie wirklich Gott suchen, in der Nacht von Jesus Christus, obwohl sie denken, dass sie Allah begegnen möchten und Kontakt zu ihrem Schöpfer aufnehmen möchten. Aber Gott sieht das Herz und er sieht die Menschen, die ihn wirklich suchen. Es ist so, dass gerade im Iran einfach die Menschen, die sich dort versammeln und Christen werden, ganz, ganz heimlich sich versammeln müssen. Das sieht so aus, dass zum Beispiel, wenn man Christ geworden ist und möchte gerne Gemeinschaft mit anderen Christen haben, dass man noch nicht mal wirklich so sich im Wohnzimmer versammeln kann mit anderen Christen. Das ist alles so gefährlich, dass sie bei jeder Zusammenkunft einen Christen haben, der vor der Tür oder am Fenster die ganze Zeit schaut, ob sie überwacht werden. Und seit der Revolution ist die Überwachung noch viel, viel stärker in Kraft getreten, auch in den öffentlichen Medien oder in allen Netzwerken, wo man unterwegs ist und christliche Dinge postet. Es wird sehr, sehr stark überwacht, noch viel stärker als vorher. Aber wenn man sich vorstellt, dass in so einer Zeit so viele Menschen auf einmal sich bekehren in den letzten Jahren und man versucht irgendwie in Hauskirchen im Untergrund sich zu treffen, kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, ein geistliches Fundament zu erwerben und auch ein balanciertes geistliches Fundament zu erwerben. Es ist ja schwierig, wenn ich habe gehört von dem und dem und der hat das und das über Jesus gesagt und so müsst ihr euch das vorstellen. Sie haben Schwierigkeiten, die Bibel zu verstehen. Wir sind damit aufgewachsen, aber wenn man mit dem Koran aufgewachsen ist, hat man eine ganz andere Vorstellung von seinem Schöpfer. Man kann sich Gott nicht als Vater und vor allen Dingen nicht als gnädigen Vater vorstellen, der einem alles bereit ist zu vergeben, eine neue Chance gibt. Das sind Dinge, die sind schwierig zu verstehen, wenn man im Islamischen aufwächst. Und aus diesem Grunde brauchen sie ganz viel Lehre, damit sie ein Fundament haben, auf dem sie wachsen können. Und das ist, wo wir uns von Open Doors sehr stark für einsetzen. Vielleicht denkt ihr, ja, aber sie brauchen da auch Ressourcen, sie brauchen dieses und jenes. Aber wir stellen fest, wenn wir Menschen unterweisen im Wort Gottes und sie verwurzelt sind im Wort Gottes, sind sie standhaft. Und was immer ihnen entgegenkommt an Widerstand, an geistlichem Widerstand, können sie besser trotzen, wenn sie im Wort Gottes verwurzelt sind. Das gilt auch für die Sahelzone, für gerade dort, wo gerade so viele Flüchtlinge sind, die vor den extremistischen Islamisten fliehen. Ich wollte es einfach ganz kurz mal zum Iran einführen. Ich möchte gerne etwas erwähnen zum Iran. Wir sehen das gerade mehr. Es gibt Sender, die sagen, es sind über 30.000 Menschen ermordet worden jetzt in der Revolution. Und zwar gerade da, wo das Internet lahmgelegt wurde, genau da fanden die Tötungen eben statt. Und sie hatten die Aufforderung, eben Gesicht und Hals darauf zu schießen. Es waren Scharfschützen, die das getan haben. Es sind auch viele, gerade junge Christen, dabei umgekommen. Ich werde das jetzt einfach mal so sagen, weil das hat schon seinen Grund, dass die Menschen auf die Straßen gehen. Und das Schwierige ist, dass selbst Eltern, wenn ihre Kinder bei dieser Revolution umgekommen sind, um ihre Kinder bestatten zu können, müssen sie die erstmal identifizieren und auch kaufen, was etwa einige tausend Euro kostet, um sie dann bestatten zu können. Das ist äußerst schwierig. Einfach nur, dass wir so eine Ahnung haben, wie geht es denn unseren Geschwistern gerade dort. Viele ältere Geschwister haben es vorgezogen zu beten in dieser ganz, ganz schwierigen Zeit. Aber junge Menschen haben so den Wunsch nach Freiheit. Und dieser Wunsch ist so stark, aus auch dieser furchtbaren Unterdrückung auszubrechen, dass viele junge Menschen gerade sich an dieser Revolution beteiligt haben, an den Demonstrationen, und manche dabei wirklich auch umgekommen sind, auch Christen. Ich möchte gerne eine Situation aus der Bibel erwähnen, einfach damit beginnen, von Daniel. Diese Situation geschieht ja genau auch im heutigen Iran. Wir können das nachlesen in Daniel 2. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, was dort geschieht. Der König Nebukadnezar, wir müssen uns vorstellen, er war ein Weltherrscher eines Weltreiches. Er träumt schlecht. Und dieser Traum beunruhigt ihn so sehr, dass er alle Wahrsager, Zeichendeuter, Zauberer, Magier holt und sagt, bitte sagt mir, was habe ich geträumt, und sagt mir bitte auch die Bedeutung meines Traumes. Nun holt er sie alle und sie sagen, nur die Götter können wissen, was der König in seinem Schlafzimmer träumt. Und daraufhin ist der König so zornig, dass er sagt, ihr sollt in Stücke gehauen werden und eure Häuser sollen verbrannt werden. Und da Daniel mit seinen drei Freunden auch zu den Weisen in Babylon gehörte, kam nun auch die Kundschaft zu ihm. Und die Schergen des Königs kamen an sein Haus und Daniel bittet sich eine Zeit. Er sagt, ich werde zu meinem Gott beten und bitte gebt mir Zeit, ob mein Gott mir nicht beantwortet, was der König geträumt hat. Darauf ging Daniel in sein Haus und erzählte alles seinen drei Freunden. Er forderte sie auf, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an. Und sie beten gemeinsam. Und hier finde ich es auch ganz wichtig, Daniel betet nicht alleine. Er macht das nicht mit sich selber ab, sondern mit seinen drei Freunden gemeinsam. Und Gott ist so gnädig, dass er tatsächlich Daniel offenbart, was der König geträumt hat und auch, was das für eine Bedeutung hat. Die Bedeutung reicht bis heute. Es war ein prophetischer Traum, der in unsere Zeit hineinreicht. Wer das lesen möchte, gerne ab Daniel 2 kann man das lesen, was er geträumt hat und auch die Bedeutung. Da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Und dann dankt er Gott, als er das geoffenbart bekommt. Er sagt, gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit. Er verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Wenn wir das lesen, sehen wir, auch die Politik ist in Gottes Hand. Er setzt Ali Khamenei ein, er kann ihn aber auch bitte absetzen. Er verändert das Bestehende und er gibt allem seine Frist. Gott gibt allem seine Frist. Aber wir haben den Auftrag zu beten, so wie Daniel auch gebetet hat mit seinen Freunden. Aber er steht über allem und er hat Pläne, die wir oft gar nicht wissen. Wir stellen fest, sage ich einfach mal nebenbei, dass genau da, wo die stärkste Unterdrückung ist, und wir wissen das von China, die größten Erweckungen sind. Wenn wir wirklich Erweckung erleben wollen und sehen wollen, müssen wir in die verfolgte Kirche schauen. Dort gibt es Erweckung und Iran ist das Land, wo weltweit der größte geistliche Aufbruch stattgefunden hat und noch stattfindet. Man geht davon aus, dass pro Woche zwei Hauskirchen entstehen. Und die sind nicht nur drei Manneken, die sind schon ein bisschen größer. Hier steht, er enthüllt, was tief verborgen ist, er sieht, was im Dunkeln ist, doch ihn selbst umstrahlt reinstes Licht. Er sieht die Menschen, die jetzt im Gefängnis sind. Man rechnet mit 40.000 Gefangenen, die gerade in den Gefängnissen ihr Leben fristen müssen im Iran. Er sieht hinein, er sieht in das Verborgene, aber ihn umstrahlt Licht. Gott meiner Väter, dich rühme und preise ich. Unser Gebet hast du erhört. Auch hier sehen wir ein Gebet der Einmütigkeit. Er sagt nicht mein Gebet, sondern er weiß sich abhängig von seinen Geschwistern, die mit ihm gemeinsam gebetet haben. Daraufhin bittet er sich Audienz bei Nebukadnezar. Das allein ist eine Dreistigkeit, aber er kriegt das gewährt. Er kommt zu Nebukadnezar, um ihm den Traum zu sagen und auch die Deutung. Er wird vorgelassen. Und als er Nebukadnezar den Traum erzählt, will Nebukadnezar vor Daniel niederknien. Und Daniel verwehrt ihm das, sagt, ich bin doch nur ein Mensch. Der mir den Traum offenbart hat, das ist Gott, das ist der Gott, dem ich diene, der hat das gemacht. Und daraufhin, und das sollte uns ermutigen, sagt dieser Weltherrscher Nebukadnezar, der gewohnt ist, dass Menschen ihn anbeten als König. Er ist nicht gewöhnt, jemand anders anzubeten, sondern in dieser Zeitepoche war es so, dass die Könige Anbetung wie Götter von ihren Untertanen forderten. So ein König ist das. Und er sagt, euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige. Stellen wir uns vor, Ali Khamenei würde das sagen. Also ich meine, übersetzen wir das mal in Gedanken, was das heißt. Ali Khamenei würde sagen, wenn jemand kommt und Khamenei würde schlecht träumen und irgendjemand offenbart ihm seinen Traum, stellen wir uns nur mal vor, ja? Und würde sagen, das hast du geträumt und das ist die Deutung. Und stellen wir uns vor, er würde niederknien, weil er denkt, das ist der richtige Gott. Ich meine, sowas spielt sich hier ab. Er kennt das Verborgene, sonst hättest du dieses Geheimnis nicht enthüllen können. Und wir sehen bei Nebukadnezar, dass er wirklich Daniels Gott als Gott anerkennt. Das ist doch fantastisch. Jetzt ist die Frage, wie sieht das heute aus? Kann sowas heute passieren? Und ich möchte da einfach einfügen, wenn wir uns mit der verfolgten Kirche beschäftigen, ehrlich, dann müssen wir zulassen, dass das über unseren Verstand geht. Weil die Kraft, die unsere verfolgten Geschwister haben, kommt nicht allein aus dem Verstand. Das ist Gottes Kraft durch seinen Geist. Sonst könnten sie so nicht bestehen in diesen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten. Gott gibt ihnen seine Kraft. Und wenn wir die verfolgte Kirche sehen, dann müssen wir einfach zugeben, dass Gott dort übernatürlich wirkt. Es geht nicht nur auf der Ebene, die wir sehen, erfassen, begründen können, sondern es geht um eine Ebene, die nur Gott machen kann. Und das Erlebnis, was ich jetzt teilen möchte, zur Ermutigung, ist in der Zeit in Afrika passiert, als wir dort arbeiteten. Und es ist tatsächlich auch etwas, wo Gott eingegriffen hat und wir an unsere Grenzen kamen. Wir kamen in einen Ort, der überwiegend muslimisch war, also auch über 90%. Es kamen viele Menschen. Wir haben ihnen das Evangelium gebracht. Und wir hatten bereits im Nachbarort, davon habe ich schon mal erzählt, als ich hier war, das Evangelium verkündigt. Und es waren viele Muslime dabei. Und interessanterweise, das liegt nicht an uns oder dass wir irgendwie toll wären, sondern an dem, was Gott tun wollte, sind viele Muslime auch geheilt worden in dieser Nachbarstadt. Und es kam Regen. Sie hatten ein Jahr keinen richtigen Regen mehr. Wir haben gebetet, Regen kam. Und das alles hörten jetzt diese Menschen hier in dieser Stadt, wo wir jetzt sind. Und sie sagten, wir wollen, dass das Gleiche auch hier passiert, was da passiert. Wir wollen, dass hier die Leute gesund werden, heil werden. Und wenn das nicht passiert, dann wird es euch schlecht gehen, wie immer das aussehen mag. Wir werden uns morgen alle in der Moschee versammeln und wir werden zu Allah beten. Und dann werden wir schauen, was wir mit euch machen. Und an dem Abend kamen tatsächlich dann ganz viele Menschen, die krank waren. Und die saßen dann in der ersten Reihe, unter anderem dieser Mann, den wir ganz vorne sehen. Und wir beteten für diese Menschen, die krank waren. Zuerst muss ich sagen, wir waren so in Panik durch die Androhungen, die man uns gegeben hat, dass wir auch im Team ein bisschen Unruhe hatten. Wir mussten erstmal unsere Beziehungen in Ordnung bringen, damit wir einmütig sind, damit Gott wirklich seinen Segen ausgießen kann. Wir hatten alle Beziehungen in Ordnung gebracht. Wir standen und haben gesagt, Herr, bitte wirke du. Wir können das ja nicht aus der Hosentasche ziehen. Herr Jesus, wir sind hier, wir unterstellen uns deiner Führung. Bitte wirke du, sodass viele Muslime dich kennenlernen und wissen, dass du der wahre Gott bist. Und das Erstaunliche war, dieser Mann hier, wenn man seine Augen sieht, er kann nicht wirklich fokussieren mit seinen Augen, starrt so ein bisschen vor sich hin. Und jedenfalls waren es Menschen, die wirklich sehr, sehr leidend aussahen. Und wir dachten nur, Herr, wirke. Und dann kam dieser Mann, den wir hier vorne sehen, und sagte, ich möchte etwas sagen, ich möchte auf die Bühne. Er ging mit Begleitung auf die Bühne, weil er nicht selber laufen konnte. Und er fing an zu fokussieren auf der Bühne, er fing an zu schauen, er fing an wirklich Sachen zu sehen. Und dann sagte er, gab seine Krücke ab und sagte, ich würde lieber eine Bibel dafür haben, die Krücke brauche ich nicht mehr. Und dann ging er von der Bühne runter und ich stand unten genau vor der Treppe und er sagte, ich möchte gerne alleine die Bühne runtergehen. Und so ging er alleine die Bühne runter, ohne dass jemand ihn halten musste. Und als er unten ankam, wurde er von seinen Angehörigen umzingelt, die alle glücklich waren, dass dieser Mann offensichtlich Heilung erfahren hatte. Ich kam abends zu unserem Quartier, wo eine Christin für uns das Abendessen zubereitete. Sie konnte nicht dabei sein und erzählte ihr von diesem Mann. Und dann fing sie an, fast zu schreien und zu weinen. Und dann sagte sie, dieser Mann hat die größte Moschee in unserer Stadt Er war der Gründer der größten Moschee in unserer Stadt und er war ein Geistlicher, war ein Imam, ein Ältester, der in der ganzen Stadt bekannt und geehrt ist. Und er war eine lange Zeit Bürgermeister unserer Stadt. Und dann sagte sie, wenn das passiert mit diesem Mann, dann weiß ich, unsere Stadt wird nicht die gleiche bleiben. Ist das nicht krass? Ich will nur damit sagen, wir können ja nichts machen. Wir sind, wie wir hier sitzen, können wir nichts machen, aber wir können beten. Und dazu möchte ich ermutigen, wenn wir beten, dann passiert wirklich was. Und wir haben hier erlebt, dass Gott eingreift und auch eine Veränderung in der Führerschaft. Er setzt die Könige ab und ein und hier passiert genauso auch eine Veränderung bei denen, die einflussreich sind. Das finde ich einfach schön und wir können glauben, wenn wir beten, dass Gott unsere Gebete erhört. Ich werde jetzt einmal auf jemanden hinweisen, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist Mortiza. Ein junger Mann, etwa Mitte 20, und er wurde gerade vor kurzem erst zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist ein Iraner. Er wurde schon vorher in Untersuchungshaft gehalten, ohne einen Prozess. Und während er schon in Untersuchungshaft war, es waren einige Monate, wurde er bereits gefoltert. Und man hat gesagt, gib doch die Menschen preis, von denen du von deinem neuen Glauben erfahren hast. Schwöre doch deinem Glauben ab. Dann lassen wir dich frei. Aber Mortiza, obwohl er so jung ist, hat im Glauben standgehalten und hat keinen Namen verraten und hat sich auch nicht vom Christentum abgewendet, sondern hat das ausgehalten. Und jetzt als junger Mensch, man muss sich das wirklich mal vorstellen, hat er 9 Jahre Gefängnis bekommen. Er hat ja eigentlich noch alles vor sich. Und er ist bereit, diese 9 Jahre anzutreten. Mir wäre es einfach nur wichtig, dass wir an ihn denken, weil das wirklich schwer ist für so junge Menschen. Und ich habe jetzt einen kleinen Film, der uns zeigt, wie junge Menschen sich fühlen, die gerade in ein Gefängnis gekommen sind. Ich möchte als nächstes einen jungen Mann, er ist im ähnlichen Alter wie Mortiza, als er ins Gefängnis kam. Dieser junge Mann heißt Mojtaba. Und er kommt aus einer muslimischen Familie. Und wir müssen uns vorstellen, wenn man in einer muslimischen Familie im Iran Christ wird, wird man meistens aus der ganzen Familiengemeinschaft ausgewiesen. Aber die Familie ist das Kollektiv, das ist die Existenzgrundlage. Die Familie sorgt für einen, wenn man im Krankenhaus ist oder wenn jemand zum Beispiel einen neuen Job braucht oder eine Partnerin oder was auch immer. Die Familie steht füreinander ein. Und wenn man ausgewiesen ist, ist man eigentlich so, als wäre der Teppich unter den Füßen weggezogen. Aber Mojtaba ist stark im Glauben geworden, hat so viele Menschen mit dem Glauben erreicht, dass in kurzer Zeit seine Hauskirche auf 120 Personen angestiegen ist. Das mag uns komisch vorkommen, aber das liegt daran, ganz kurz so als Exkurs, wenn im Iran jemand gläubig wird, dann wird er sofort trainiert, sobald er gläubig ist, seinen Glauben an die nächste Person weiterzugeben. Es ist nicht so, dass er es für sich behält, sondern sofort gibt er das weiter. Und dadurch entsteht das, dass so viele Menschen von Jesus Christus hören. Und so war es bei Mojtaba. Und er kam ins Gefängnis. Und bei Mojtaba war es so, als er ins Gefängnis kam, der erste Gedanke war, dass er sich umbringen wollte. Und das ist wichtig, dass wir uns vorstellen, was passiert mit Menschen, die im Gefängnis sind, weil wir gleich für sie beten wollen. Der Gedanke ist, Gott hat mich verlassen, weil er mit mir nicht einverstanden ist, weil ich was falsch gemacht habe. Dies ist der erste Gedanke oft. Also das hören wir nicht nur von Mojtaba, sondern von vielen, die inhaftiert sind oder waren. Der zweite Gedanke, das mit dem Glauben stimmt alles gar nicht. Gott ist gar nicht barmherzig, sonst würde er das nicht zulassen. Das ist der zweite Gedanke. Der dritte Gedanke ist, das Ganze stimmt alles gar nicht. Ich kehre zurück zum Islam, vielleicht ist das mit dem Christentum alles nur erlogen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist, wo wir nachher, wenn wir möchten, reinbeten können, dass die Menschen, die im Gefängnis sind, ich werde gleich noch mehr vorstellen, sich vorstellen können, dass Gott doch noch barmherzig ist, dass er einen Plan hat. Und Gott ist so barmherzig, einem dabei zu helfen, das zu verstehen. Und während Mojtaba so trübsinnig war, ist Gott ihm begegnet und hat ihn aus diesen trübsinnigen Gedanken herausgeholt. Und dafür können wir gleich beten, dass das auch anderen Menschen geschieht, weil jetzt gerade die Gefängnisse überfüllt sind im Iran.
Im Gefängnis ist alles, was passiert, Routine. Wenn du morgens aufwachst, starrst du auf die Wand, die du schon seit Tagen anstarrst. Du siehst die Menschen, die du jeden Tag siehst. Es ist alles sehr eng und immer dasselbe. Ich selbst hatte das Gefühl, schuld zu sein und dachte anfangs, dass ich im Gefängnis bin, weil ich etwas falsch gemacht habe. Und Gott bestraft mich jetzt dafür. Aber eines Tages hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe das ganz stark gespürt. Mojtaba, hör auf, um dich selbst zu kreisen. Du bist nicht wegen dir und deinen Fehlern im Gefängnis. Aber du bist wegen mir hier. Sieh dich doch mal um. Und dann sah ich mich zum ersten Mal richtig um und nahm die anderen Menschen wahr. Ich sah all diese armen Menschen, die schwere Verbrechen begangen hatten und viele schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht hatten. Ich sah all die Sünder. Uns ist etwas echt Seltsames passiert. Gott hat das getan. Es gab dort einen Imam, der jeden Tag ins Gefängnis kam, um das islamische Gebet mit den Menschen zu sprechen. Dieser Mann wurde unser Freund. Er sagte: Ihr seid so respektvoll mir gegenüber. Bitte sagt mir, was kann ich für euch tun? Wir sagten: Wir möchten nichts, nur eine Bibel. Da sagte er: Ach, hättet ihr euch doch etwas anderes gewünscht. Ich kann euch alles in eure Zelle bringen, sogar Drogen, aber keine Bibel. Ich kann etwas anderes tun. Ich bringe euch Teile der Bibel, in Englisch. Denn Englisch können die Wärter hier nicht. Weil sie es nicht verstehen, kann ich es leicht reinschmuggeln. Ich behaupte einfach, es ist eine Englischlektion fürs Gefängnis. Und so brachte er uns viele Teile des Evangeliums und 10 Briefe aus dem Neuen Testament. Einer meiner Freunde konnte sehr gut Englisch und er fing an, es zu übersetzen und ich schrieb es dann auf. Und von diesen Abschriften haben wir Kopien gemacht und sie an die Gefangenen weitergegeben. Ich glaube, diese Abschriften der Bibel sind immer noch dort im Gefängnis. Und die Gefangenen lesen sie und sie fangen an, an Jesus zu glauben. Verfolgung bringt das Evangelium an Orte, an das es sonst unmöglich hingelangen kann.
Wenn wir beten, können wir wirklich das auch einbeziehen, dass Gott auf seine Weise den Gefangenen begegnet. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Imam, ein Geistlicher, bringt Bibelteile hinein. Ich möchte euch gerne 4 auch weitere Persönlichkeiten vorstellen, die gerade erst vor kurzem ins Gefängnis gekommen sind. Und 2 davon waren schon mehrmals inhaftiert. Manche von euch haben wahrscheinlich unser Gebetsmagazin und beten schon regelmäßig. Ihr kennt ja dieses Heft, da ist der Kalender, und da kann man immer für spezielle Menschen beten, die gerade ein Anliegen haben. Und so gab es den Nasser schon mehrmals hier im Heft. Und tatsächlich haben viele für ihn gebetet, dann wurde er tatsächlich freigelassen. Kurze Zeit darauf, als wir ihn hier im Heft angekündigt haben. Aber jetzt ist er wieder im Gefängnis und Nasser ist über 60 und er hat auch gesundheitliche Probleme. Daneben sehen wir Josef, übrigens Nasser 10 Jahre und das in diesem furchtbaren Evin-Gefängnis in Teheran, das ist dieses schreckliche Gefängnis. Dann gibt es den Josef. Josef ist der Ehemann von Lida, man sieht die beiden nebeneinander. Josef hat auch 10 Jahre bekommen, auch im Evin-Gefängnis. Josef war auch schon mal da und bei seinem letzten Aufenthalt hat er einen Schlaganfall erlitten, der nicht richtig behandelt wurde. Und er ist, ich glaube, sogar schon 64. Also es ist wirklich wichtig, auch für Josef zu beten, auch gesundheitlich, dass Gott ihm begegnet, ihn tröstet. Und jetzt kommt seine Frau, ist in Isolationshaft, die Lida. Und ich finde, das ist schwierig. Stell dir vor, dein Mann ist im gleichen Gefängnis, aber du darfst ihn nicht sehen. Genauso für den Mann. Das ist ja innerlich sehr, sehr zerreißend. Lida ist in Einzelhaft. Auch zu vielen Jahren, ich glaube 9 Jahre verurteilt worden. Und dann kommt Aida. Sie hat rheumatische Arthritis, sie ist 44 Jahre alt. Und obwohl sie diese rheumatische Arthritis hat, wurde sie in die oberste Etage in dem Gefängnis untergebracht, also im obersten Bett, das sind Stufenbetten, Etagenbetten. Und irgendwie ist sie da wohl rausgefallen oder hat sich was verrenkt. Und dadurch hat sie sich eine Fraktur an der Wirbelsäule zugezogen. Und dann hat man sie so notdürftig behandelt, aber die Wunde ist nicht richtig geschlossen Und man hat Sorge, dass sie querschnittsgelähmt bleibt, wenn sie nicht wirklich eine fachliche medizinische Versorgung bekommt. Das ist wirklich ein Gebetsanliegen, die AIDA. Lass uns für sie beten. Das sind die vier, die jetzt gerade erst inhaftiert wurden. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber ich möchte einfach die vier, weil wir einfach mal ein Gesicht sehen damit. Aber es geht anderen genauso. Und ich glaube, es ist sehr schwer im Moment, weil die Gefängnisse überfüllt sind. Aber lass uns beten, genau wie bei Moshtaba, weil das kann Mut machen, dass wir daran denken, dass Gott auch da übernatürlich eingreift und dass diese Menschen Hoffnungsboten sind, dass sie andere im Gefängnis mit ihrer Hoffnung anstecken können und über Jesus Christus in sie bekannt machen können. Weil das geschieht gerade in Gefängnissen. Wir haben immer wieder Zeugnisse, dass Leute sagen, im Gefängnis habe ich Jesus gefunden. Also das ist ein Ort, wo wirklich was geschehen kann. Dafür können wir beten. Ich möchte noch kurz auf die Situation der Frauen hinweisen. Das ist auch wichtig, weil wir auch dafür beten können. Bei Frauen, ich meine, wir wissen das mit der Mahsa Amini, die hingerichtet wurde, nur weil sie das Kopftuch nicht richtig getragen hat, so wird es gesagt. Wenn eine Frau in einer muslimischen Familie Christ wird und sie ist verheiratet, dann kann sie zwangsgeschieden werden und man kann ihr ihre Kinder wegnehmen, sodass sie ganz alleine dasteht. Und oft wird sie aus der Gemeinschaft ausgewiesen und sie darf ihre Kinder nicht mehr sehen. Wenn es eine junge Frau ist, und da haben wir gerade heute aus Pakistan ein Zeugnis, das könnte genauso im Iran passiert sein, das heutige Gebetsanliegen von Lina. Junge Frauen, wenn sie Christen werden, werden ganz schnell zwangsverheiratet, oft mit älteren Scheichs, die schon mehrere Frauen haben, damit sie unter der Haube sind, damit sie geführt sind, damit sie bloß nicht auf falsche Ideen kommen, ihren Glauben weiter zu praktizieren. Dann werden sie gezwungen, in die Moschee zu gehen und gezwungen, eben diese auch islamischen Gebete zu Hause zu sprechen. Und ich nenne mal bei der Gelegenheit das heutige Gebetsanliegen aus diesem Heft, das findet ihr auch dort. Lina ist eines von schätzungsweise mehreren hundert christlichen Mädchen, die im vergangenen Jahr entführt, zwangskonvertiert und zwangsverheiratet wurden. Ein junges Mädchen. Hier heute am 15. Februar kann man in diesem Gebetskalender lesen. Diese jungen Frauen brauchen unser Gebet, genauso wie im Iran. Wir haben Berichte von jungen christlichen Frauen, die sagen, als mein Vater das mitbekommen hat, hat er gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du getötet wirst. Und das ist wirklich nicht ohne und wir können wirklich beten, dass diese christlichen Frauen an Jesus Christus festhalten. Kürzlich sagte jemand, ein Iraner, vor der Revolution, von 10 Iranern, die das Evangelium hörten, hat sich durchschnittlich einer bekehrt. Während der Revolution, von 10 Iranern, die das Evangelium hören, bekehren sich 7. Krass, oder? Aber jetzt ist unsere Aufgabe, sehe ich so für mich, zu gucken, dass sie stark bleiben im Glauben, dass sie nicht da wieder von abfallen, weil die Prüfungen, die sind jetzt da für sie alle. Ich glaube, wir sind als Glieder an einem Leib, wir haben den gleichen Vater. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Da gehört sowohl die verfolgte Kirche wie auch die freie Kirche dazu. Und stellen wir uns vor, wir würden wirklich für die verfolgten Christen beten, so wie wir es heute Morgen gemacht haben, würden regelmäßig dranbleiben, für sie zu beten. Dann würde ja eine Beziehung entstehen, eine Verknüpfung. Und die Verknüpfung würde folgendermaßen aussehen. Wir lernen von der Treue und der Leidenschaft und der Opferbereitschaft unserer verfolgten Geschwister. Und das ist das, was wir von ihnen auch profitieren. Wenn ich heute Morgen von Moshtaba erzähle, ich glaube, wir können sagen, wir haben von ihm gelernt und von dem, was Gott tut durch ihn. Wir lernen von ihren Erfahrungen, aber sie brauchen unser Gebet. Und so kommt der Leib, die Glieder des Leibes, in Kooperation miteinander. Und wenn wir so in Kooperation treten, glaube ich, dass der Widerstand von der Finsternis, ich nenne das mal so, uns nicht auseinanderreißen kann. Wenn wir für sie beten und wir von ihren Erfahrungen lernen, werden wir gleichzeitig erweckt, weil dort, wo Erweckung ist, da ist die verfolgte Kirche und wir lernen von ihnen, wie Gott handelt und was Gott tun kann und das ermutigt uns im Glauben. Und aus diesem Grunde, weil diese Beziehung möchten wir als Open Doors stärken und wir möchten Hilfsmittel dafür geben, damit diese Beziehung gestärkt werden kann. Aus diesem Grunde haben wir dieses Gebetsmagazin. Uns geht es dabei in erster Linie, und das würde Markus Rode jetzt dick unterstreichen, geht es uns um Gebet. Deswegen ist da drin der Gebetskalender, wo man jeden Tag so jemanden wie Aida findet, wie Morteza oder Josef Schabazian. Wir finden sie und wir können anfangen, ganz konkret für Menschen zu beten, die gerade ganz dringend unser Gebet brauchen. Das ist ja unser Part. Aber wir lernen von ihnen. Wenn ihr auf Seite 10 schaut, seht ihr zum Beispiel eine iranische Frau und sie teilt, was sie mit Jesus erlebt hat. Und dieses, was sie teilt, das ermutigt uns und wir lernen von ihr. Und so sind wir Teil am Leib Jesu weltweit, dass das Evangelium genau sich da ausbreitet, wo es verboten ist. Kann man sich das vorstellen? Das ist unsere Berufung als Deutsche. Wir brauchen nicht zu denken, wir können nichts machen. Wir können sehr wohl was machen. Ich zeige einen Abschlussclip von Mariam, die gespürt hat im Gefängnis, dass für sie gebetet wurde. Und Menschen haben ihr geschrieben. Die Karten hat sie im Anschluss an ihren Gefängnisaufenthalt, als sie frei geworden war, lesen dürfen.
Wir zeigen Mariam Briefe, die ihr von Christen aus aller Welt geschickt wurden. Hängen bleibt sie bei dem Brief der 11-jährigen Natalie. Natalie schreibt, dass Mariams Glaube sie inspiriert habe. Bevor sie ins Gefängnis kam, arbeitete Mariam als Lehrerin.
Ich dachte, jeder hätte mich im Gefängnis vergessen. Am schlimmsten war für mich im Gefängnis, ohne Kinder zu sein. Mir fehlten die Geräusche spielender Kinder um mich herum. Im Gefängnis hört man keine Kinder. Jeden September zum Beginn des neuen Schuljahres weinte ich. Ich dachte, nur ich würde an die Kinder denken. Aber die Kinder dachten auch an mich. Sie wussten nicht, dass ich Lehrerin bin. Aber sie schickten mir Briefe. Und jetzt sehe ich, in all den Jahren im Gefängnis, als ich die Kinder so sehr vermisste, waren sie im Gebet an meiner Seite. Ich möchte jedem danken, der für mich gebetet hat. Vielleicht werde ich euch nie treffen, aber ihr seid meine Familie. Vielen Dank. Ich sende euch meine Liebe. Ihr seid ein Schatz in meinem Herzen.